Familien und Ehen investieren und aber auch in Jugendliche investieren. Und das ist ganz tief in unserem Herz verankert. Und seit 2 Jahren sind wir da auch Teil von dem Kernteam vom Bless Seeland. Das ist der überregionale Jugendgottesdienst vom Seeland, wo ganz viele Kirchen zusammen schaffen. Genau, und Nicole hat uns gefragt, ob wir nicht vielleicht was vom Bless Seeland erzählen können. Und wir haben gesagt, ja, und wir können es auch vielleicht verbinden noch, um euch auch was mitzugeben, was auf unserem Herzen ist. Wir beide, wir kommen aus Deutschland, wie man hört. Wir versuchen nicht so schnell zu reden. Das ist aber wirklich schwierig für uns. Also wenn ihr merkt, dass es viel zu schnell wird, dann müsst ihr euch irgendwie bemerkbar machen. Wir versuchen es. Wir tendieren beide dazu, sehr schnell zu reden. Und Schweizer sagen uns, wenn wir miteinander sprechen, dann wird es manchmal wirklich schwierig. Genau. Ja, und wir kommen aus der Nähe von Dortmund, aus Deutschland. Das ist so 7 Stunden von hier, einfach Richtung Norden. Genau.
Und heute Morgen haben wir euch eine Frage mitgebracht oder eine Frage, die mich auch mal länger beschäftigt hat. Und das ist eigentlich so das Thema von, warum entrückt Gott nicht Menschen, die sofort zum Glauben kommen? Dann sind sie direkt bei ihm und haben keine Probleme mehr auf dieser Welt. Und damit verbunden ist, okay, wenn wir nicht direkt entrückt werden, wenn wir Gott kennengelernt haben und Jesus nachfolgen, haben wir dann irgendeine Aufgabe? Und dann ist auch die Frage, was ist die Aufgabe von uns als Christen in dieser Welt? Wie kann das praktisch aussehen und was sind vielleicht auch irgendwie Hilfsmittel, die wir haben? Und um uns damit zu beschäftigen, werden wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Und da die ganze Apostelgeschichte ein bisschen zu lang ist, werden wir so ein bisschen in manche Themenbereiche reinspringen. Und wir werden uns auch ein bisschen auf den Anfang fokussieren und dann mehr auf das Ende hinzugehen. Und dafür will Hannah einmal Apostelgeschichte 1, 1 bis 8 vorlesen.
Genau. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lernen. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeit oder den Zeitpunkt zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde.
Und wir können sehen hier am Anfang von der Apostelgeschichte, dass der Autor von der Apostelgeschichte eigentlich am Anfang so beschreibt, was bisher passiert ist, um uns einen Einstieg zu geben in die ganze Geschichte. Von Jesus, der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist und seinen Jüngern wieder begegnet ist. Und wo er sie nochmal lehrt und Anweisungen gibt, eigentlich dafür, dass er wieder geht. Und was sie machen, ist eigentlich zu fragen, ja, ist jetzt denn endlich der Zeitpunkt, wann du kommst und wann du uns von unseren Feinden befreist? Weil es war die Zeit gewesen, wo sie von den Römern unterdrückt waren und wo sie wirklich gehofft haben, dass der Messias kommen wird, dass der verheißene Retter kommt und dass er sie befreit. Und Jesus antwortet gar nicht so sehr auf die Frage, sondern sagt eigentlich mit meinen Worten jetzt so, lass das mal meine Sorge sein und gibt ihnen einen Auftrag, was sie tun sollen. Und sagt, hey, der Gott wird sich um alles zur richtigen Zeit bemühen und ihr habt eine Aufgabe, die ihr machen sollt. Und das ist im Vers 8 ist es eigentlich eine kurze Zusammenfassung von dem, was in der gesamten Apostelgeschichte passieren wird. Weil wir können es eigentlich aufteilen in so 3 Orte. Das heißt einmal Jerusalem, dann Judäa und Samarien zusammen als Ort und das Ende der Erde. wo wir wirklich sehen, wie sich da einfach das Christentum verbreitet in diesen Schritten, in diesen Stufen. Und auf diese drei Stufen wollen wir ein bisschen eingehen. Und der erste Teil ist, was bedeutet das für die Christen damals in der Apostelgeschichte? Wie haben sie auf diesen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, reagiert?
Genau. Und die letzten Monate haben wir eine Bibelschule gemacht in Norwegen. Und eine der Sachen, die wir gelernt haben, ist, dass wir wirklich uns das Hintergrund auch so ein bisschen angucken. Deswegen habe ich euch noch ein paar Fakten zur Apostelgeschichte mitgebracht, für die Leute, die gerne Fakten mögen. Und zwar ganz am Anfang, als die Apostelgeschichte gerade so vorbei war, die ersten Kirchenväter, die haben das gar nicht Apostelgeschichte genannt, sondern das Evangelium vom Heiligen Geist. Macht noch Sinn, oder das Evangelium der Auferstehung. Und es hat was damit zu tun, dass die Apostelgeschichte eigentlich vom Wirken vom Heiligen Geist erzählt, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, und eben auch von den Gründungen der ersten Gemeinden und auf zwei Apostel besonders eingeht. Und zwar am Anfang den Petrus, so die ersten 9 Kapitel, und dann eigentlich den Paulus. Also es geht gar nicht um ganz, ganz viele Apostel, sondern eigentlich um die beiden. Und Apostel heißt so Bote oder Gesandte. Genau. Und der Autor von der Apostelgeschichte, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das ist der Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und eigentlich ist die Apostelgeschichte wie so Teil 2. Also wenn man einen guten Film guckt, dann gibt es Teil 1 und der Teil 2 kommt und die sind beide gleich gut. Und ich würde sagen, bei der Apostelgeschichte und beim Lukas-Evangelium ist das so. Aber das heißt, man könnte das direkt hintereinander weglesen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen lange. genau. Und die Apostelgeschichte startet eben mit Pfingsten, mit dem Heiligen Geist, der kommt, und endet mit der ersten Inhaftierung von Paulus in Rom. Und spannend ist, dass der Autor, der Lukas, am Anfang schreibt er immer nur als Erzähler. Und plötzlich gibt es so in Kapitel 16 einen Änderung und er schreibt in der Wir-Form immer wieder. Also es gibt Geschichten, da heißt es, wir sind gemeinsam unterwegs, wir machen das und das. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass der Lukas nicht nur Sachen gehört hat, sondern wirklich dabei war. Und das finde ich noch ganz schön. Oh, ich mache weiter. Genau. Jetzt wollen wir so ein bisschen darauf eingehen. Der Marco hat schon gesagt, was hieß denn dieser Auftrag für die Christen in der Apostelgeschichte? Und die erste Dimension ist Jerusalem. Jerusalem ist hier in diesem hellgrünen da unten, muss ich mal gerade gucken, da in der Mitte, da, der Punkt ist ein bisschen größer. Ist nicht so einfach zu sehen. Und es ist die Stadt, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Es ist die Stadt, wo der Tempel steht, wo wir schon im Alten Testament von lesen können und der zwischendurch zerstört wurde und wieder aufgebaut wurde. Und es ist auch die Stadt, die für die Juden richtig wichtig war. Das heißt, die Jüdischen, ganz besonders die Männer, sind für die jüdischen Feste immer wieder nach Jerusalem gekommen. Also strategisch eine ziemlich wichtige Stadt. Und es ist eben die Stadt, wo Pfingsten passiert, die Stadt, wo eben die ganzen jüdischen Männer aus dem Land zusammenkommen und deswegen das Wunder so groß ist, dass die in verschiedenen Sprachen reden, weil die eben die ganzen Juden aus dem ganzen Land, aber auch noch aus dem größeren Umland, alle zusammengekommen sind. Es war wie so das Zentrum vom Glauben. Genau. Und spannend ist aber, dass die Apostel eigentlich nach Pfingsten trotzdem weiter in Jerusalem geblieben sind und da gepredigt haben, weil es einfach da war, wo alle Leute waren. Und dadurch sind sehr, sehr viele Leute in Jerusalem zum Glauben gekommen.
Und Johanna hat schon erwähnt, das heißt, der erste Teil von dem Auftrag, den Jesus gegeben hat, von bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt, den haben sie gut erfüllt und waren auch Zeugen gewesen. Aber von da aus ist erstmal nicht so viel passiert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Stephanus, wo der in eine Diskussion kommt mit Schriftgelehrten und die im Endeffekt so wütend werden über was er erzählt, dass sie ihn steinigen. Und von diesem Zeitpunkt an fängt eine Christenverfolgung an, wo die ganzen Nachfolger von Jesus verfolgt werden und getötet werden und damit auch die ganzen Gläubigen, die in Jerusalem sind, sich verstreuen, nur die Apostel, die bleiben zurück in Jerusalem. Und dann sehen wir, dass auch von der Geschichte von Judäa und Samarien das nicht ganz so einfach ist. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis vom guten Samariter. Und das geht auch wieder zurück auf die Geschichte vom Alten Testament, dass da eine große Feindschaft war zwischen Juda und Samarien. Weil die Juden gedacht haben, hey, die Leute in Samarien, die haben sich vom echten Glauben abgewandt und die beten noch Götzen an. Und wir haben den Fehler gemacht, sind aber wieder zurückgekommen und die machen das immer noch. Und man sieht, dass oben ist Galiläa, da wo auch Jesus herkommt. Und wenn dann die Juden immer wieder zu den Festen nach Jerusalem gegangen sind, dann sind sie nicht durch Samarien durchgegangen, sondern sie haben den Bogen gemacht, sind über den Jordan an der Seite runter und wieder zurück, damit sie gar nicht in das Gebiet reingehen müssen, weil da so eine Feindschaft war, dass sie überfallen wurden von anderen Leuten. Und dann kommt Jesus und sagt, da ist jemand, der gute Samariter, also eigentlich einer von den Feinden, der plötzlich was Gutes tut, wo es eure Schriftgelehrten und eure Leute eigentlich gar nicht tun. Und normalerweise wären die Nachfolger von Jesus gar nicht in das Gebiet gegangen, weil das so wie die Feinde waren. Aber durch die Christenverfolgung mussten sie sich verteilen und dadurch sind sie dann wirklich halt in die ganzen Gebiete gegangen. Und also können wir auch sehen, dass dann durch die Verstreuung die Menschen einfach mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und sie wirklich Zeugen waren, da wo sie waren. Und da wieder neue Gemeinden gegründet wurden, Menschen zum Glauben kamen. Aber es gab immer noch diese starke Christenverfolgung. Und einer von den Leuten, der am stärksten die Christen verfolgt hat, war Saulus, kennt ihr sie wahrscheinlich. Und auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus begegnet. Das heißt, Jesus ist eigentlich schon längst in den Himmel aufgefahren und Jesus begegnet ihm nochmal und nach der Begegnung ist er blind. Und dann redet Gott zu einem Mann, dem Ananias oder dem Hananias und sagt ihm, hey, geh zu dem Saulus, der ist gerade blind, leg ihm die Hände auf und er wird geheilt werden. Zuerst will er das gar nicht machen und er sagt, hey, das ist doch einer, der die ganzen Christen tötet, der die gefangen nimmt, das ist doch voll gefährlich. Und dann sagt Gott ihm nochmal, doch, geh dahin, mach das. Und er ist treu zu dem, was Gott sagt. Und somit setzt er den Startpunkt eigentlich von dem, wo Saulus zu Paulus wird und wo er am Ende einer der größten Missionare wird, von dem wir lesen können. Das heißt, er ist treu, der Saulus bekommt das Augenlicht wieder und fängt an zu predigen, fängt an zu erklären, hey, das Alte Testament haben wir ganz falsch verstanden, es ist der eine Jesus, der gekommen ist und damit verbreitet er das. Hat viele gute Seiten, aber auch viele Verfolgungen, viele Anfeindungen, die er hat. Und damit sehen wir, jetzt mal eine Seite weitermachen, sehen wir, dass einfach durch speziell auch Paulus das Evangelium bis ans Ende der Erde kommt und das Ende der Erde der damaligen Verständnis. Man sieht hier auf dem Bild, sieht man die drei Missionsreisen, die er gemacht hat, in die heutige Türkei, in das heutige Griechenland und im Endeffekt auch auf Italien und bis nach Rom. Und im Endeffekt endet die Apostelgeschichte damit, dass er sich eigentlich vorbereitet, vor Cäsar vorzusprechen. Und konnte damit wirklich einfach Zeuge sein, überall wo er war. Und das alles durch auch diesen einen Mann, der treu war und das getan hat, was Gott ihm gesagt hat.
Ja, ich werde euch jetzt ein bisschen von unserer Geschichte erzählen und wie wir vielleicht auch diese Dimension in unserem eigenen Leben erlebt haben. Und dafür haben wir euch ein paar Fotos mitgebracht, natürlich. Genau, das die nächste Folie, da fängt es an vor 7 Jahren. Wir haben geheiratet, wir haben euch noch ein schönes Hochzeitsfoto mitgebracht von uns. Wir waren noch ein bisschen jünger. Und zu dem Zeitpunkt, genau, wir haben eben in Deutschland gelebt und dann haben wir einfach normal geschafft in unseren Jobs. Ich bin Sozialarbeiterin und habe im Jugendamt gearbeitet und der Marco hat in der Fahrzeugüberwachung gearbeitet. Und dann so vor 4 Jahren, wir waren beide am Schaffen, wir sind in Gottesdienst gegangen, wir haben unser normales Leben gehabt und wir haben immer davon geträumt, dass wir dann irgendwann ein Sabbatjahr machen. Das war unser Auto, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das stand auch mal hier so auf dem Parkplatz. Und wir haben das Auto dann gekauft, über Jahre hinweg umgebaut mit dem Ziel, wir werden einfach reisen. Und Gott hat in unserem Leben zu dem Zeitpunkt so eine Rolle auf der Rückbank gespielt. Also Gott war mit dabei, aber wir fanden es schon gut, beide selber auch am Steuer zu sitzen. Und spannend, was wir da einfach erlebt haben, dass ja, wir Gott wirklich mit dabei haben wollten, aber zu viel war uns dann irgendwie doch zu viel. Und in dem Zeitpunkt, was wir wirklich gelernt haben, ist, Gott hat zu uns gesprochen, ohne dass wir überhaupt wirklich so wussten, wie Gott spricht, ohne überhaupt zu wissen, dass der Heilige Geist wirklich sehr klar auch sprechen kann. Und zwar haben wir beide vor 4 Jahren so eine richtige Unruhe bekommen. Und wir wussten beide, es soll nicht einfach nur eine Reise sein. Und dann haben wir angefangen, uns auf den Weg zu machen und auch wirklich zu fragen, okay, was machen wir dann? Und wir hatten wie das Gefühl, wir wollen irgendwas mit Gott machen. Und wir haben verschiedene Internetseiten durchgelesen und wir sind plötzlich auf die Jüngerschaftsschule gekommen, von Jugend mit einer Mission. Und ich weiß noch den Moment, wie wir im Auto saßen und ich das Marco vorgelesen hatte und wir in dem Moment beide wussten, das ist der Ort, da gehen wir hin. Und wir hatten so eine Gewissheit und so einen Frieden. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass wir bewusst danach wussten, ah, okay, Gott spricht zu uns und hat da ja auch wirklich gewirkt in uns. Genau. Die nächste Folie, dann sind wir eben vor 3,5 Jahren, haben wir unsere Jüngerschaftsschule gemacht. Das war unsere Klasse und auch die Mitarbeiter, die uns da begleitet haben. Und wir haben eben als Ehepaar gemeinsam die Jüngerschaftsschule gemacht mit 6 anderen Ehepaaren. Und es war eine gute Zeit, es war auch eine sehr herausfordernde Zeit. Gerade wenn man Gott davor so ein bisschen auf der Rückbank hatte, ist das ein Moment, wo Gott dann eher so auf den Fahrersitz rückt und das ist nicht so bequem. Genau. Und was wirklich auch herausfordernd war, ist, dass wir eben nicht nur was lernen durften, sondern wir es auch umsetzen mussten und durften. Und beim nächsten Bild, da sieht man, dass wir in Portugal waren, auf der Straße, in der Partyszene und als Teil von unserem Einsatz dort von Gott erzählt haben. Und das hat uns beide sehr herausgefordert zu der Zeit, weil wir immer dachten, wir wollen nicht auf der Straße von Gott erzählen. Das ist sehr komisch. Und dann haben wir das 2 Wochen lang jede Nacht gemacht und es hat viel mit uns gemacht und hat auch unsere Herzen wirklich verändert und es war für uns sehr, sehr wichtig. Bestimmt auch für manche Menschen, die wir getroffen haben, aber wahrscheinlich noch viel wichtiger für uns beide. Genau. Und dann haben wir eine Phase gehabt, wo wir einfach aktiver Gott gefragt haben, was sollen wir eigentlich mit unserem Leben und was ist der nächste Schritt? Und Gott hat uns sehr klar in Mission geführt. Er hat uns Themen aufs Herz gelegt und dann auch zuerst mir die Schweiz wirklich sehr aufs Herz gelegt. Ich habe immer gesagt, ich habe Heimweh nach der Schweiz, ich will zurück in die Schweiz. Und dann habe ich zu Gott nur noch gebetet und gesagt, okay, du musst es Marco auch geben. Und es hat ja ein bisschen eine Zeit gebraucht, aber es hat auch wirklich ja auch bei dir Sachen verändert. Und wir haben gemerkt, wir möchten in die Schweiz zurückgehen. Aber auch wir wollen, haben so gewisse Arbeitsbereiche und das ist so die Ehe- und Familienarbeit, die wir total toll finden und gleichzeitig lieben wir es, mit Jugendlichen zu arbeiten. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Bereich, wo wir das vermischen können. Und eben das ist was, was wir jetzt machen können. Ich glaube, auf dem nächsten Foto, bin gespannt, ja, sieht man eins der letzten Sachen, die wir gemacht haben. Wir hatten Familientage bei uns auf der Base und da waren, ich weiß gar nicht, 10 Familien, glaube ich, da. Und haben einfach 4 Tage lang durften wir in die Familien investieren. Und wir haben das Teenager-Programm gemacht. Und das war wieder so ein Moment, wo wir das verbinden konnten, in die Eltern zu investieren und gleichzeitig mit den Teens unterwegs zu sein. Und das ist einer von den Sachen, die wir machen. Wir machen sonst noch viel Ehevorbereitungsseminare und Sachen oder eben für Paare, die noch nicht verheiratet sind, aber auch Ehetage und verschiedene Kurse. Und dafür haben wir auch Flyer mitgebracht. Also wenn euch irgendwas davon interessiert, da hinten, genau, haben wir ein paar Flyer mitgebracht, so verschiedene Sachen, die wir machen. Genau. Und in der Zeit haben wir nochmal neu so gemerkt, dass in einem anderen Land zu leben als unserem Heimatland, das ist manchmal richtig schön und manchmal ist es auch echt anstrengend. Und wenn man jetzt das Judäa und Samarien sieht in dem Beispiel, dann ist Judäa ja wie so die Heimat, was man kennt. Und Samarien war damals das Feindesland. Das ist die Schweiz für uns garantiert nicht. Aber wir merken, dass es manchmal vielleicht unser persönliches Samarien ist, wenn wir gerade echt Probleme haben, Freundschaften zum Beispiel aufzubauen. Oder wir merken, oh, wir verstehen gerade die Kultur gar nicht. Wer kann uns das jetzt erklären? Warum man, weiß ich nicht, ein Feuer zündet, am 1. August zum Beispiel oder ganz viele andere Sachen. Und wir durften sehr, sehr viel lernen und trotzdem merken wir, dass es immer wieder herausfordernd ist. Und was uns hilft, ist da zu wissen, dass Gott uns nicht gesagt hat, dass es einfach wird. Und zwar keinem von uns, aber er uns einfach wirklich auch immer wieder neu zuspricht, dass er mit uns ist. Und das ist was mir immer wieder hilft in Situationen, wo es gerade nicht so einfach ist. Genau. Ja, und der letzte Punkt ist die ganze Welt oder bis zum Ende der Erde. Und das ist was wir immer wieder neu erleben dürfen, damit, dass wir bei Jung mit einer Mission arbeiten und es ja eine weltweite Missionsorganisation ist. Und was wir machen, ist, dass wir auch immer wieder mal in Einsätze gehen und auch Teams mitnehmen. Das Bild ist aus Rumänien letztes Jahr. Genau. Und gleichzeitig, was ich neu gelernt habe, ist, dass es bis zum Ende der Erde zu gehen nicht immer bedeutet, dass man selber geht. Und wir als Jugend mit einer Mission haben zum Beispiel einmal die Woche eine Fürbittezeit, wo wir beten für Nationen. Und ich habe das so stark auf mein Herz bekommen, zu merken, wir können so viel im Hintergrund tun und zum Beispiel beten und so eng mit Gott unterwegs sein, dass es einem wirklich das Herz bricht in so einer Gebetszeit für ein Land. Und das ist was ich davor nicht so kannte, aber eben zu wissen, wir können mit Gott bis zum Ende der Welt gehen. Und manchmal bedeutet das, dass wir in ein Flugzeug steigen. Und manchmal bedeutet das aber auch einfach, dass wir Leute senden dürfen, für Leute beten dürfen oder auch ganze Nationen vor Gott legen dürfen.
Und jetzt haben wir euch so ein bisschen erzählt, wie das bei den ersten Jüngern aussah, wie das bei uns persönlich aussah. Und jetzt wollen wir euch auch erzählen, wie das zum Beispiel hier im Seeland aussieht. Du kannst auch die nächste Folie machen. Und ein spannender Punkt war, als wir in diesem Prozess waren und gesagt haben, hey Gott, wir wollen auf dich hören, wo soll der nächste Schritt sein? Und auch gemerkt haben, hey, es gibt so Themen auf unserem Herzen, für die wir wirklich brennen. Und gesagt haben, hey, kann man das irgendwie kombinieren? Und haben gemerkt, hey, wir brennen dafür, wenn wir zurück in die Schweiz gehen, dass es einen Ort gibt, wo junge Menschen wachsen können, wo sie Gott besser kennenlernen dürfen, Freunde einladen können und damit wirklich neue Motivation bekommen. Und wir dachten, okay, wie können wir das irgendwie dann starten? Wie können wir das pionieren? Wie kann man Menschen in Kontakt kommen? Und in dem Prozess, wo wir auf dem Weg zurück in die Schweiz waren, haben wir gehört von dem Bless Seeland. Und dass das Bless Seeland auch Jugend einer Mission angefragt hat, ob wir nicht Teil von der Bewegung sein wollen. Und wir gemerkt haben, hey, das ist exakt das, was auf unserem Herzen ist. Und wir müssen das nicht starten, sondern das haben schon Leute gestartet und wir dürfen damit einsteigen. Was wirklich einfach so ein Punkt war für uns, wenn wir gemerkt haben, okay, wie Gott einfach Fäden zusammenführt, wie er uns etwas aufs Herz legt, was bereits schon in der Schweiz am Passieren ist. Und Punkt einfach von dem Bless Seeland ist, wo sie sagen, hey, unsere Mission, also unser Ziel, warum wir die Arbeit machen, ist, ich muss es da lesen, sonst kann ich es nicht lesen, wir sind eine Plattform für junge Menschen, um Gott kennenzulernen und in ihrer Beziehung zu ihm zu wachsen. Und das ist wirklich ein Punkt, wo es immer wieder versucht wird, einfach Predigten zu machen, die auf die Grundlagen des Glaubens gehen, wo wirklich junge Menschen wachsen dürfen und merken können, hey, ich habe ein gutes Fundament, ich kann Gott kennenlernen und ich darf in der Beziehung wachsen. Aber, und dann würde ich sagen, wenn wir es verbinden mit diesem Jerusalem, Judäa, Samarien und das Ende der Welt, würde ich das so einkategorisieren eigentlich in Judäa. Das heißt, das Gebiet umherum, was man kennt, was einem vertraut ist, wo man wachsen darf. Aber gleichzeitig ist das Bless Seeland auch so eine Plattform sein, wo es ein Samarien ist. Das heißt, wo es ein Ort ist, wo man Menschen einladen darf, die Gott noch nicht kennen. Und das heißt, dass junge Menschen, die einfach kommen, die wirklich motiviert sind zu sagen, hey, lad deine Freunde ein, die Gott noch nicht kennen, deine Klassenkameraden oder deinen Nachbarn. Und wir wirklich sehen, wie das passiert. Zum Beispiel ist es schon, glaube ich, ein Jahr her, da war es gewesen, dass, ich glaube, es waren 2 oder 3 junge Menschen, die regelmäßig zum Bless Seeland gehen und die sind zusammen in einer Schulklasse. Und die haben dann ihre Schulklasse eingeladen und im Endeffekt ist die gesamte Schulklasse und die Lehrerin zum Bless Seeland gekommen und waren dann Teil von dem Gottesdienst. Man wirklich merkt, dass das wirklich mutige Jugendliche, die sich hinstellen und die ganze Klasse einladen. Oder ein anderer Punkt war, das war Anfang des Jahres, da war ein Lobpreisabend in Biel. Und da hat eine junge Dame hat ihre Freundin eingeladen, die nichts mit Glauben zu tun hat, und sagte, hey, komm doch einfach vorbei, es gibt schöne Musik. Und dann hat die Freundin, die eingeladen wurde, noch eine Freundin eingeladen. Und dann kamen sie zu dritt. Und an dem Abend gab es dann auch wirklich eine kurze, knackige Botschaft. Und da haben die beiden Mädels, die zu eingeladen wurden, haben gesagt, hey, genau das will ich. Diesem Jesus will ich nachfolgen. Und haben sich entschieden zu sagen, ja, da gehe ich all in. Und das Bethsaida ist kein Ort von einer neuen Gemeinde, sondern das soll ein Ort sein, wo junge Menschen zusammenkommen dürfen, wo sie merken dürfen, hey, mein Klassenkamerad, der ist auch in der Gemeinde, vielleicht in einer anderen Gemeinde, aber wir sind gar nicht alleine, sondern wir können wirklich gemeinsam stehen. Aber es ist auch wirklich der Ort, wo einfach junge Menschen motiviert werden. Und dann kommt es zu der Vision, also zu dem, wovon träumt das Bethsaida-Seeland. Und das Seeland träumt davon, dass junge Menschen im Seeland begeistert sind, mit Jesus zu leben und es lieben, Teil von Kirchen zu sein. Das heißt, dass wirklich junge Menschen ausgerüstet werden und wieder zurückgesendet werden in die Gemeinden und in die Kirchen und gesagt, hey, investiert euch da, investiert euch ins Reich Gottes, wirklich lokal da, wo ihr seid. Und es sind ungefähr zwischen 350 und 450 junge Menschen, die einmal im Monat zusammenkommen, und von denen sind es rund 80 junge Menschen, die mitarbeiten. Regelmäßig oder auch ein bisschen unregelmäßiger. Ich würde eher sagen, so bei einem Bethsaida-Seeland sind es eher so 50. Die helfen beim Aufbau, beim Abbau, bei der Technik. Und es soll wirklich ein Ort sein von jungen Menschen für junge Menschen. Und das ist einfach wir als Kernteam. Wir sind 7 Leute, die alle ein bisschen was älter sind, nicht mehr ganz die Generation. Aber zu sagen, hey, wir wollen den Rahmen bieten, dass die jungen Menschen sich entfalten dürfen. Ja. Aber die nächste Folie. Und jetzt haben wir viel erzählt von, was bedeutet das für die ersten Christen, was bedeutet das für uns persönlich, was ist eine Bewegung, die hier im Seeland passiert, und jetzt wollen wir es persönlich machen für euch. Weil wir sind davon überzeugt, dass die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, von dem, was ist unser Auftrag, dass das eigentlich schon in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 beantwortet wird. Und das heißt, dass wir Zeugen sein sollen durch die Kraft vom Heiligen Geist. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ins Ende der Erde. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt nach Jerusalem reisen müssen oder nach Judäa reisen müssen, aber wo wir das ja auch schon in der Predigt versucht haben, so ein bisschen persönlicher zu machen und zu sagen, hey, was ist dein persönliches Jerusalem, was ist dein Judäa? Und wir würden sagen, dass das Jerusalem ist eigentlich dein nahes Umfeld. Das ist deine Familie, das ist da, wo du zu Hause bist. Das ist vielleicht deine Kinder, dein Partner, deine erweiterte Familie. Und da ist die Frage, wie kannst du da wirklich eine Zeuge sein? Wie kannst du da wirklich einfach Jesus widerspiegeln? Und bei dem Judäa ist es, du darfst schon mal zwei weitermachen, ja. Ist es wirklich der Ort, wo es einem relativ einfach fällt. Das Umfeld, vielleicht die Gemeinde, vielleicht einfach Freunde, die auch gläubig sind. Und da wirklich trotzdem Zeuge zu sein, zu sagen, hey, man hat einen Hauskreis, man kann gemeinsam unterwegs sein. Und das Samarien muss nicht unbedingt das Feindesland sein, sondern es ist eher, dass die Menschen, die Gott noch nicht kennen oder die ein verdrehtes Bild von Gott haben oder sagen, hey, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Und das ist dann vielleicht die Arbeit, das ist vielleicht mit den Nachbarn oder beim Einkaufen, zu sagen, hey, wie können wir da Zeugen sein? Wie können wir da wirklich Jesus gut widerspiegeln? Und das Ende der Erde, wie Hannah schon gesagt hat, man muss nicht bis ans Ende der Erde gehen. Für Paulus, kann man in einem der Briefe lesen, war sein Ende der Erde, war Spanien, wo er unbedingt hingehen wollte. Wir wissen nicht, ob er es geschafft hat, dahin zu gehen, aber das war eigentlich sein Ziel. Vielleicht ist es für dich, vielleicht ist es für uns, war es die Schweiz, vielleicht ist es für dich einfach hier Lies oder Arberg oder was auch immer. Oder vielleicht ist es das, wo du sagst, hey, ich habe irgendwie so ein Land auf dem Herzen, ich kann da selber nicht hingehen, aber ich möchte Menschen senden, Menschen ausrüsten, dahin zu gehen. So wie ich erzählt habe von dem Hananias, der nicht selber gegangen ist, aber der Paulus dazu befähigt hat, zu gehen und wirklich alles zu tun, was er getan hat. Und eine andere Frage war, wie kann das praktisch aussehen? Was gibt es Hilfsmittel? Ich glaube, das ist der Heilige Geist. Und das ist gut, dass wir in der FIMI sind, wo wir davon überzeugt sind, dass der Heilige Geist heute noch wirkt. Und wir glauben, dass auch wenn du nicht weißt, wie Gott spricht, oder vielleicht weißt du perfekt, wie Gott spricht, dass Gott trotzdem zu dir reden kann. Und wir wollen uns jetzt so eine Minute Zeit nehmen, und auf Gott zu hören, zu sagen, hey Gott, gibt es irgendwas Praktisches in meinem Leben? Sei es Familie, sei es Nachbarn, sei es Arbeit, sei es irgendwie jemand auszusenden oder vielleicht selber Schritte zu gehen. Zu sagen, hey, sag mir eine Sache, die ich vielleicht heute oder die nächsten Wochen machen kann. Und dafür sind wir einfach ein bisschen still und ich mache gleich weiter. Und wenn Gott jetzt was zu dir gesprochen hat oder wenn der Heilige Geist zu dir geredet hat, dir ein Gefühl gegeben hat, dann nimm dir kurz die Zeit und schreib das auf, dass du es nicht vergisst, dass du es vielleicht heute wirklich machst. Vielleicht war es der Nachbar, den du zum Essen einladen sollst und ihm einfach Zeit verbringen sollst. Und wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo wir nochmal Lobpreis machen, wo wir wirklich Gott anbeten dürfen und nehmen wirklich die Frage mit und sagt, hey Gott, wie kann das irgendwie aussehen? Und anschließend machen wir eine Zeit, wo wir an die Kollekte einsammeln und die geht heute an das Bless Seeland und wo wir auch eine Zeit haben werden, wo wir für das Bless Seeland beten werden.